ARD. Wie wichtig ist eigentlich Erfolg für euch? Und was genau bedeutet Erfolg für euch? Früher wollte ich ja unbedingt erfolgreich sein. Eine richtig klare Vorstellung, was das genau bedeutet, hatte ich aber gar nicht. Eher so eine diffuse Idee, dass ich erst dann erfolgreich bin, wenn mich die Leute für das, was ich tue, bewundern. Naja, inzwischen sehe ich das alles natürlich etwas anders. In der Geschichte heute geht es um einen Musiker, der jahrelang alles gibt, um in der Musikbranche erfolgreich zu sein. Bis er irgendwann nicht mehr kann. Der wieder und wieder aufsteht, einen neuen Versuch wagt und trotzdem irgendwann ganz tief fällt.
Und dann fragt man sich natürlich schon, für wen nehme ich denn die Songs eigentlich noch auf? Für wen sitze ich hier wochenlang zu Hause an nur einem Song und bastel den und ich erreiche die Leute nicht? Und das ist frustrierend, wenn dieses Gefühl parallel mitwächst, dass du eigentlich wertlos bist.
Vielleicht hätte Daniel die Musik ganz aufgegeben und stünde heute wieder als Verkäufer hinterm Tresen. Wenn es da nicht diesen einen Menschen gegeben hätte, der ihm geholfen hat, sich zurückzubesinnen. Darauf, worum es ihm beim Musikmachen wirklich geht. Ich bin Natalia Joselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Daniel und der große Preis.
Live in der Sendung, mitten in der Morningshow, morgens um 8 oder so war das. Wir sind sehr früh aufgestanden, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Wir wurden direkt zum Studio eingeladen, saßen hinterm Mikrofon und dann wurde bekannt gegeben, und die Gewinner sind in Blush. Und nebenbei dann diese Musikeinblendung, was dann auch so nach Gewinnermusik gleich klang. Also es hat nur noch gefehlt, dass One Moment in Time lief im Hintergrund. So wirklich das, und man, wie sich bei Schlag den Raab die Millionen gewonnen hat. So ungefähr hat sich das angefühlt für mich.
21. Mai 2007. Daniel Hilpert und seine Bandkollegen von Inblush können es kaum glauben. Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie sind die Gewinner der Castingshow 104.6 RTL sucht den Radiostar. Der Preis? Ein Plattenvertrag beim Label von Jack White. Das ist ein echt großer Musikproduzent und Songwriter. Ich muss zugeben, mir sagt der Name Jack White erstmal nicht richtig was. Aber die vielen Songs, die er geschrieben hat, kennt wohl jeder. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben von Jürgen Markus. Oder ziemlich bekannt ist auch When the Rain Begins to Fall von Jermaine Jackson und Pia Zadora. Und vielleicht kennt ihr auch Self-Control.
Die Nummer fand ich immer schon geil und dachte ich, wenn das bei dem Produzenten landet, da kann es nur was werden.
Doch, es kommt anders. Nur wenige Monate nach ihrem Gewinn steht Daniel nicht etwa in einem schicken Tonstudio und nimmt mit seiner Band Songs für ihr erstes Album auf. Er steht im Morgengrauen in der Toilette eines Fitnessstudios. In der Hand ein Wischmopp. Daniel wächst in den 80er Jahren in Ost-Berlin auf. Sein Vater ist großer Musikliebhaber und seine Mutter singt im Chor.
Wir haben viel Musik gehört zu Hause und ich habe dann, wenn mir ein Lied gut gefallen hat, immer mitgesungen. Lambada oder Voyage, Voyage. Und richtig aktiv und bewusst mitgesungen, das ging dann so Anfang der 90er los, als dann so die Prinzen rauskamen und diese frechen Texte und sowas. Na, da fährst du als Kind halt voll drauf ab. Ich war richtig übelster Fanboy. Und da gab es ja damals im Fernsehen die Sendung Mini-Playback-Show. Und wir haben das bei uns an der Schule quasi auch durchgeführt. Ich alleine war Sebastian Krumpigel und habe Küssen verboten gesungen. Und das war so, ich glaube, da muss ich 9 oder 10 Jahre alt gewesen sein. Das war, wenn man so will, mein erster Auftritt. So, und das hat mich schon ein bisschen gehypt.
Aber Daniel merkt schnell, er will nicht einfach nur die Musik von anderen nachmachen. Er will selber Songs schreiben. Seine ältere Schwester hat zum Geburtstag ein Keyboard bekommen. Seitdem verstaubt es im Schrank. Dann könnte er doch eigentlich...
Und als ich dann dieses Keyboard hatte, habe ich dann auch so gemerkt, einer meiner besten Kumpels hat auch so eine Musikleidenschaft, der hat gern getrommelt. Und da haben wir uns dann immer schon so getroffen, dann nach der Schule und haben dann irgendwie rumgejammt, ohne Sinn und Verstand auf unseren Instrumenten rumgehackt, solange bis es für uns wenigstens schön klang.
Mit 13 bringt sich Daniel dann das Gitarrespielen bei. Ich finde das richtig beeindruckend. Ich habe früher Geige gespielt und ich erinnere mich noch ziemlich gut an die vielen Stunden Unterricht, bevor ich einen halbwegs normalen Ton spielen konnte. Aber Daniel zieht sich einfach die kompletten Winterferien in sein Zimmer zurück. Und als er wieder rauskommt, ist er bereit. Bereit für seine erste richtige Band.
Ich glaube, eines der ersten Texte war, Limousinen sind zu teuer, das ist mir ungeheuer. Wie so ein Blödsinn, haben wir so... Also Hauptsache, man hat irgendwas zum Singen. Da ist man, glaube ich, eher nach Vokale und Reim gegangen und so einfache Kindermelodien, was wir hatten. Aber wir haben schon dann geguckt, wo kann man denn mal bei der Gitarre auch einen Verzerrer anmachen, dass es ein bisschen rockiger wird. Da haben uns schon auch Gedanken gemacht über so einen gewissen Style. Und dann haben wir auch viel Ärzte und Toten Hosen zum Beispiel gehört und geguckt, wie kann man die eigenen Songs auch so machen in die Richtung.
Und Daniel bleibt dabei. In den Jahren danach entwickelt er als Frontmann die Band immer weiter und weiter. Sie werden musikalisch besser, nehmen an Bandwettbewerben teil und spielen erste eigene Konzerte. Für Daniel ist klar, das mit ihm und der Musik ist keine kurze Liebe. Das ist für immer. Der Gedanke, Berufsmusiker zu werden, kommt ihm aber trotzdem erstmal nicht. Nach der mittleren Reife macht er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann für Musikinstrumente.
Und ich habe diesen Job auch geliebt bis zum letzten Tag. So, ich bin da jeden Tag wirklich voll motiviert rein. Ich war immer komplett in meinem Milieu. Hab Austausch mit anderen Musikern gehabt. Ich konnte Instrumente ausprobieren, die ich so hätte nie ausprobieren können. Ich habe auch in dem Laden meine musikalischen Fähigkeiten erweitert, auch mein Wissen über Musikinstrumente erweitert.
Außerdem haben die Ladenbetreiber viel Verständnis für Daniels Ambitionen mit seiner Band. Inblush heißt die inzwischen. Ein Wort, das Daniel selbst erfunden hat. Die Bandnamen davor waren die verrückten Lichtenberger, Charisma und The Pain. Und dann, im Frühjahr 2007, taucht plötzlich diese eine Chance auf. Und Daniel greift zu.
Und da war es eines Tages so, dass der Gitarrist zur Probe kam und sagte, ey Daniel, hast du gehört, hier bei 104.6 RTL suchen sie den Radiostar. Wollen wir uns da nicht bewerben? Ich, na, wie macht man das? Was muss man da machen? Na, die haben dort irgendeinen Song von Jack White und den soll man neu interpretieren. Den konnte man sich irgendwie dann auf der Webseite anhören, den Song. Und das war natürlich total weichgespülte Popnummer, mit der ich persönlich so jetzt nicht viel anfangen konnte. Wie so eine Backstreet Boys Nummer. No one else like you can make me handle it. Da habe ich gesagt, pass auf, wir gehen jetzt mal volles Risiko. Ich schreibe einen eigenen Text daraus. Ich arrangiere die Nummer so um, dass sie für uns als Band passt. Und dann wurde das Schlagzeug rockiger, es kamen ein paar leicht angezerrte Gitarren. Originaltext war No One Else Like You. Und ich habe halt Verrückt nach dir draus gemacht. Denn du weißt, ich bin verrückt nach dir. Irgendwie so. Denn du weißt, ich bin
verrückt nach dir. Wenige Wochen später, 8 Uhr morgens, im Radiostudio von 104.6 RTL. Daniel und seine Bandkollegen liegen sich in den Armen. Jack White persönlich gratuliert zum Plattenvertrag. Und Daniel hört seinen eigenen Song im Radio.
Und ich war total überwältigt einfach, weil ich mir das halt immer irgendwie gewünscht hatte, auch diese Resonanz auf die Musik zu bekommen mit einer medialen Aufmerksamkeit. Also es ist ja mal was anderes, wenn du spielst, hast du natürlich immer einen Live-Moment und du hast immer eine Resonanz mit Publikum und das, jedes Konzert hat so eine Besonderheit. Aber wenn du nie die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, deinen eigenen Song im Radio zu hören, dann möchte man diese Erfahrung einfach machen. Und jedes Mal, wenn der lief sogar beim Bäcker, als ich zum Bäcker einkaufen gegangen bin, lief der Song plötzlich. Und ich guckte mich so um und keiner wusste, dass ich das bin und so.
Nach der Gewinnverkündung geht es für Daniel und seine Band direkt zum Fotoshooting. Fotos für Single- und Albumcover müssen her. Dann weiter zur Vertragsunterzeichnung. Einen Tag später sitzen Inblush wieder im Radiostudio von 104.6 RTL. Es ist der 22. Mai 2007.
7.35 Uhr, 104.6 RTL, Berlins lustigste Morgensendung. Wir sind Arno und die Morgencrew. Also nachdem gestern ja das Urteil verkündet wurde, habt ihr natürlich tierisch euch gefreut. Ihr lagt euch in den Armen und dann hat man euch eigentlich nur noch mit dem Handy am Ohr gesehen. Wer hat denn alles angerufen?
Eigentlich komplett die ganze Familie, kompletter Freundeskreis und ein paar musste ich auf wegdrücken.
Ja. Ach, schon Starallüren, was?
Nee. Das melden sich auf einmal so Leute.
Von denen du seit Jahren nichts gehört hast.
Ja,
echt? Geht das jetzt schon los?
Ja.
Die nächsten Wochen machen Inblush gemeinsam mit dem Radiosender verschiedene Promo-Aktionen. Sie treten in Shoppingcentern auf, geben Autogrammstunden, spielen Wohnzimmerkonzerte. Nebenher legen sie die Songs für ihr erstes Album fest. Auf einmal sind da so viele Termine, dass Daniel seinen Job im Musikinstrumenteladen aufgeben muss. Das ist keine leichte Entscheidung für ihn. Er hängt an dem Job und dem Laden. Aber endlich ist er mit seiner Band da, wo er immer hin wollte. Und Daniel wird klar, er muss jetzt einfach all in gehen.
Es war sich in den Sternen sah. Und Sternen. endlich wird die Liebe sein. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Dankeschön!
September 2007. Daniel und seine Band betreten die Bühne der Berliner Wuhlheide. 17.000 Menschen sind gekommen, um beim Stars for Free Festival zu feiern. Später werden noch bekannte Namen auftreten, wie Culture Candela, Sunrise Avenue und Raymond. Doch jetzt sind erstmal sie dran. In Blush. Daniel blickt in die Menge, sieht die vielen Leute. Vor kurzem wäre ein Konzert in dieser Größenordnung noch undenkbar gewesen. Und trotzdem, er kann den Auftritt irgendwie nicht richtig genießen. Da ist etwas, was ihn belastet. Ihre zweite Single. Sie hätte längst draußen sein sollen.
Normalerweise ist das so, wenn du einen Song veröffentlichst, musst du eigentlich ein paar Wochen später wenigstens schon die nächste Single haben, damit die Aufmerksamkeitsspanne da bleibt. Und bei uns zog sich das und da wurde uns dann irgendwie so ein bisschen bange, was wird denn jetzt aus dem Plattenvertrag?
Daniel und seine Bandkollegen haben das komische Gefühl, ihr Label zieht sich immer mehr zurück. Es kommen keine neuen Konzerte dazu und bereits gebuchte werden gecancelt. Mit der Albumproduktion geht's auch nicht voran. Daniel will wissen, warum. Doch beim Label erreicht er niemanden. Er wird mit jeder Woche unruhiger. Und ich kann das total gut verstehen. Ich meine, Daniel hat ja extra seinen Job gekündigt und ist inzwischen vom Erfolg der Band abhängig. Persönlich und finanziell.
Also in mir war natürlich ab irgendeinem Punkt eine große Ernüchterung, weil man das ja nicht wahrhaben will. Man denkt, das passiert immer nur den anderen, dass man fallen gelassen wird, aber ihm selbst passiert das natürlich nicht. So naiv war ich natürlich auch. Aber die Enttäuschung war auch innerhalb der Band gigantisch. Man ist dann plötzlich nicht mehr so gern zur Probe gekommen, weil man fühlt sich dann schon irgendwie trotzdem wie ein Versager, weil man war nicht gut genug, dass die von alleine das Interesse aufrechterhalten.
Kurzer Reminder. Das ist Daniels Geschichte, seine Sicht auf die Dinge. Wir haben mit dem Label nicht gesprochen und nennen es hier auch bewusst nicht. Was jedoch Fakt ist und Daniels Darstellung untermauert, im Juni 2007, also genau einen Monat, nachdem In Blush den Plattenvertrag gewonnen haben, verlässt Jack White im Streit das Label und verliert damit sämtlichen Einfluss auf die Künstler, die dort unter Vertrag stehen. Daniel erfährt davon in der Bild-Zeitung. Ob das der Grund ist, warum sie vom Label nichts mehr hören? Die Stimmung in der Band wird jedenfalls immer schlechter. Aber während die anderen drei In Blush-Mitglieder mit jeder Bandprobe lustloser werden, wird Daniel immer angestrengter.
Und dann war aber für mich wiederum der Motor, dass ich auf der anderen Seite versucht habe, dann einfach noch bessere Songs zu schreiben. Weil ich wusste, okay, wenn es jetzt nichts wird, dann wird das Gründe haben. Also musste ihm besser Gitarre spielen, dann musste ihm besser, es groovt auch alles nicht. Und dann hat einem die eigene Musik plötzlich nicht mehr gefallen, die man macht. Also ich war nicht nur ein bisschen verbissen, ich war tatsächlich sehr stark verbissen. Und das hat sich auch zugespitzt. Also weil ich auch einfach in der Konstellation gemerkt habe, von den anderen kommt nicht der Input, den ich gebraucht hätte, um als Band auch irgendwie weiterzuwachsen.
Ein Jahr, nachdem sie den Radio-Contest gewonnen haben, lösen sich In Blush auf. Das muss echt hart gewesen sein. Ich meine, eine Band, die so intensiv zusammengearbeitet hat, in der sich alle seit der Kindheit kennen, ist ja fast sowas wie eine Familie. Klar, In Blush ist da kein Einzelfall. Die wenigsten Bands bleiben Jahrzehnte zusammen. Und vielleicht liegt das auch in der Natur der Sache. Menschen verändern sich, entwickeln sich weiter. Und wie in einer guten Beziehung müssen sich die Partner mitentwickeln. Sonst reißt das Band. Für Daniel fühlt es sich eher an, wie ein Pflaster abzuziehen. Es tut weh, aber nur kurz. Und jetzt, wo das Pflaster weg ist, ist da endlich nichts mehr, was ihn dauernd an den Misserfolg erinnert. Für Daniel steht schnell fest, er will es als Solokünstler versuchen. Er ist überzeugt, wenn er sich richtig ins Zeug legt, kann er es schaffen. Alles eine Frage der Arbeitsmoral. Vielleicht war seine vorherige Band einfach nicht engagiert genug. Mit seinen Solosongs geht Daniel schon recht bald auf Kaffeehaustour. Zusätzlich bietet er sich als Studio- und Live-Gitarrist an und bringt sich das Produzieren und Abmischen bei. Doch das Geld, das er so verdient, reicht nicht.
Und dann habe ich dann in so ein Fitnessstudio angefragt, ob sie irgendwie Aushilfsjobs haben. Und dann gab es halt als Reinigungskraft, dass du dann morgens irgendwie den Schrubber in der Hand hältst und irgendwo langläufst. Auf der einen Seite hat sich das schon irgendwie angefühlt wie Scheitern. So, dass ich mir gedacht habe, das hättest du jetzt vor einem Jahr nicht gedacht, dass du jetzt hier stehst und Toiletten putzt. Also easy peasy war das für mich keinesfalls. Für mich habe ich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und egal, wie das jetzt schmerzt, jetzt muss ich mein Ego mal irgendwie hinten anstellen. Aber das ist mir nicht jeden Tag gleich gefallen. Also es gab auch Tage, wo ich dann echt nicht aufstehen wollte und dann im Bett gelegen bin und habe auch gemerkt, dass ich dann in den Tag hineindrödle und immer weniger Ideen hatte. Also mein musikalischer Output ist hat dadurch auch sehr stark drunter gelitten. Ich bin leer gesaugt, ich war ja regelrecht ausgebrannt, weil du morgens um 5 in einem Fitnessstudio anfängst zu arbeiten und dann aber abends bis um 1 noch probst. Und manchmal habe ich gar nicht geschlafen, bin direkt nach der Probe dann gleich wieder hin. Man wird ja durch diesen Schlafmangel ja auch depressiv mit der Zeit und immer verbitterter.
Oh Mann, ich stelle mir das richtig schlimm vor. Für Daniel bedeutet Musiker zu sein ja mehr als nur Arbeit. Es ist eine Berufung, seine Identität. Aber Daniel bleibt dran. 4 Jahre zieht er den Reinigungsjob durch und dann braucht er ihn endlich nicht mehr. Daniel ist inzwischen Ende 20 und eines seiner vielen Musikprojekte, die Coverband Boss Taurus, wirft endlich genug Geld ab, um über die Runden zu kommen. Ich spring von Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Jeden Sommer tourt Daniel mit der Coverband die Ostseeküste entlang und spielt an die 30 bis 50 Konzerte vor begeisterten Touristen. Daniel ist zufrieden. Vielleicht zum ersten Mal seit langem. Wenn da nicht diese leise Stimme in seinem Inneren wäre.
Natürlich habe ich mir immer gewünscht, okay, wenn wir mit dieser Coverband auf der Bühne stehen, wäre es schön, auch eigene Songs von mir irgendwie zu präsentieren. Aber diesen Raum hat es leider nie gegeben. Also auch die Offenheit innerhalb der Band hat es dafür nie gegeben. Natürlich auch aus der Angst heraus, bestimmte Veranstalter zu verschrecken, wenn man dann plötzlich Songs spielt, die kein Schwein kennt. Und er kauft eine Coverband ein. Dadurch ist auch über die Jahre mit der Coverband bei mir wieder so eine Frustration hochgekommen, dass es für meine Musik oder meinen künstlerischen Ausdruck immer weniger Raum gab.
Je besser es mit Boss Taurus läuft, umso weniger Zeit hat Daniel, seine eigene Karriere voranzubringen. Das ist aber nach wie vor sein großes Ziel. Er will als Daniel Hilpert Erfolg haben.
Ich bin mir dessen sehr bewusst, was ich auch an Gift irgendwie vielleicht mit reingebracht habe in dieser Band, weshalb es dann auch intern zu Unstimmigkeiten kam. Wenn man auf die Bühne ging, hat man das zwar irgendwie abgespult, was man so immer macht, aber wir haben dann im Tourbus kaum noch miteinander geredet. Wir haben im Hotelzimmer kaum noch miteinander geredet, sodass ich gemerkt habe, ich finde in diesem Kollektiv kein Zuhause mehr. Ich fühle mich nicht mehr aufgefangen. So, und die wussten mich auch nicht mehr zu greifen, weil dort das schon richtig angefangen hat zu brodeln in mir.
2020, nach fast 10 Jahren in der Coverband, verkündet Daniel seinen Ausstieg. Er muss sich jetzt endlich voll und ganz auf seine Solokarriere konzentrieren. Keine Ablenkungen mehr, keine Nebenprojekte, die Zeit und Kraft rauben. Dann kann das auch was werden. Denn Daniel ist sich sicher, Erfolg ist kein Glück. Erfolg ist das Ergebnis von Fleiß und Ausdauer, von kleinen Schritten, die irgendwann zum Ziel führen. Diese Idee von Erfolg kommt mir irgendwie bekannt vor. Aus Zeitschriften und jeder zweite amerikanische Film lebt davon. Gib nie auf, du kannst alles erreichen, wenn du nur dranbleibst. Ja, an dieser Stelle würde ich euch gerne erzählen, dass sich Daniels Energie und Ausdauer auch wirklich einlösen. Aber ihr ahnt es vielleicht schon. Druck und Gas geben führt nicht immer zum Ziel. Zumindest nicht in dieser Branche.
Und ich habe gemerkt, egal wie viele Songs oder wie viele CDs ich zu irgendwelchen Radiostationen schicke oder du lädst einen Song bei YouTube hoch oder bei Soundcloud, es gibt einfach keine Leute, die sich das anhören. Und das ist frustrierend, ne? Weil du opferst sehr viel Zeit in der Produktion und gibst dir Mühe und hinterfragst alles 1000 Mal und bevor der Song rauskommt, hast du den 1000 Mal irgendwie gehört. So, und dann fragt man sich natürlich schon, für wen nehme ich denn die Songs eigentlich noch auf?
Mit jedem Jahr in der Musikbranche wird Daniel desillusionierter. Gute Songs allein reichen einfach nicht. Er muss auch irgendwie auf sie aufmerksam machen. Aber wie ohne Label, ohne Management? Marketing, Buchhaltung, Booking, Videodreh, Distribution, Social Media. Dann der eigentliche Musikerjob, nämlich Songwriting, Produktion, Mixing. Wie soll ein Mensch allein das alles schaffen? Sommer 2022. Daniel liegt lustlos auf der Couch. Er ist allein zu Hause. Seine Freundin, die auch Musikerin ist, ist auf Tour mit... ja... ausgerechnet mit seiner früheren Coverband.
Dann bei Instagram siehst du dann, was sie in ihren Stories postet, wie sie dann am Abend dann irgendwie munter auf einer Riesenbühne steht und das Leben feiern kann, während ich zu Hause sitze. Es waren ja so Ausschnitte, hey, guck mal, wir haben heute hier ein Konzert. Und dann siehst du die Band, alle lachen so fröhlich. und machen dann Band-Selfie zusammen mit Publikum und alle machen so die Arme nach oben. Und ich, ja, Mann, das war total geil damals. Und das fehlt mir auch, diese Connection mit dem Publikum. Ich konnte es ihr nicht gönnen. So, und das, da habe ich mich auch regelrecht geschämt für, ne? Dass jetzt mit einer Band unterwegs ist und auf der anderen Seite, ich fühlte mich verraten.
Und noch etwas an den Insta-Stories seiner Freundin versetzt Daniel einen tiefen Stich.
Aha, die Kiste läuft ohne dich genauso gut. Und das ist ein Scheißgefühl irgendwie. Man bringt sich ein und will irgendwie wertvoll sein für alles, was du tust, ob es jetzt gesellschaftlich betrachtet oder beruflich betrachtet, will man ja nicht nutzlos sein. Ganz im Gegenteil. Und ich dachte halt, einen guten, wichtigen Einfluss in diese Band reingebracht zu haben, um genau das vor der Bühne zu erreichen, dass die Leute euphorisch sind. Und wenn du merkst, es hat dich dafür gar nicht gebraucht, dann ist es ein Kackgefühl einfach.
Daniel weiß, er sollte sich diese Videos und Bilder nicht anschauen. Aber er kann nicht anders. Immer wieder klickt er auf den Instagram-Account seiner Freundin und zieht sich rein, wie sie gut gelaunt Konzerte spielt. Mit jedem Tag, den sie auf Tour ist, verschanzt er sich mehr in der Wohnung.
Ich konnte ja nicht mal mehr loslaufen, einkaufen gehen, ohne zu heulen. Also die Leute haben dann mal sich umgedreht und gekickt, was stimmt mit dem nicht. Dann bin ich halt nicht mehr rausgegangen, weil ich mich so nicht mehr zeigen wollte. Irgendwann habe ich mich dann einfach nur noch auf die Couch gelegt und habe ins Leere geklotzt und gewartet, bis es vorbei ist. Und egal, wie es vorbeigegangen wäre, ich wäre mit allem fein gewesen. Ich hatte einfach null Motivation, mehr aufzustehen. Ich habe 2-3 Tage am Stück nichts mehr gegessen und lag einfach nur noch rum, hatte einen ganz trockenen Mund. Und wenn ich nur mal irgendwie aufgestanden bin, um auf Toilette zu gehen, gleich wieder zusammengebrochen und habe geflennt.
Am 10. Tag klingelt es auf einmal an der Tür. Daniel hat keine Lust aufzustehen. Dann rappelt er sich doch auf. Vor ihm steht sein guter Freund Dolan.
Und ich habe in sein Gesicht geschaut und ich so, das kann nicht weitergehen. Der war grau, der hat dunkle Augenrinne und.
Na, du hattest mir morgens noch irgendwie geschrieben, wie geht's dir? Und ich habe, geht so, irgendwie geschrieben. Und das war schon, glaube ich, so untypisch für mich.
Ja,
und
das war nicht normal. Weil der, egal wie er sich fühlt, Daniel, der versucht immer so fröhlich zu machen. Und er will nicht andere Leute belasten und so, weil er ist normalerweise derjenige, der helfen wollen oder irgendwas. Und wenn der nicht mal versucht, das wegzumachen, da habe ich Angst gehabt. Da habe ich gesagt, ich so, okay, nee, du kommst jetzt nach Bad Saro.
Dolan bringt Daniel dazu, einen Koffer zu packen. Dann buxiert er ihn in sein Auto und nimmt ihn mit zu sich, nach Bad Saro. Das ist ein kleiner Kurort südöstlich von Berlin am Scharmützelsee.
Ich war dankbar in dem Moment. Hab auf immer wieder gemerkt, okay, da muss ich jetzt nicht alleine durch mehr.
Ich hatte keinen Plan gehabt. Der einzige Plan, den ich in meinem Kopf hatte, ist, wir verbringen Zeit zusammen. Ich habe 2 Hunde und ich dachte, für mich ist Bad Saro ja ein Kurort, aber für mich persönlich so ein Heilungsort.
Eine Autostunde später hält Dolan vor einem großen Haus. Drumherum Wiesen, Wald und Moorlandschaft. Er führt Daniel in die 2. Etage. Hier kann er erstmal bleiben. Platz im Haus ist genug.
Das Angenehme oder was mir wirklich geholfen hat, war, dass Dolan mich nicht zu Gesprächen gezwängt hat, sondern dass er einfach mich hat sein lassen. Also wenn ich dort einen halben Tag im Bett liegen wollte, hat er gesagt, da, ich wusste, Dolan ist da. Und dann hat Dolan irgendwann gerufen, gib was zu essen. Und dann habe ich mir mal so gesagt, na, das soll er jetzt nicht umsonst gekocht haben, also bin ich auch runter. So, und dann am Essen gab es dann noch irgendeinen Film oder wir haben Playstation gezockt oder irgendwas. Wir mussten aber nicht reden. Er hat mir den Raum gelassen, irgendwie über mich zu reden, wenn mir danach ist.
Im Grunde weiß Daniel, dass Dolan ihn verstehen kann. Er ist selbst Musiker, hat jahrelang im Musical Starlight Express gesungen. Dolan kennt das Business, kennt die Aufs und Abs und war während der Corona-Pandemie selbst ganz unten. Trotzdem, es dauert mehrere gemeinsame Mahlzeiten, bis Daniel bereit ist, sich zu öffnen.
Diese Krisen, die man als Musiker hat oder diese Persönlichkeitskrisen, man geht nicht mit den Misserfolgen hausieren, weil das auch den Marktwert nach unten drückt. Und deswegen hat man wenig Gelegenheiten, wirklich offen mit Musikerkollegen über sowas zu reden. Und da habe ich halt bei Dolan gemerkt, dass er genau die gleichen Sorgen teilt wie ich. Und ich hätte mich keinem anderen so anvertrauen können in dieser Zeit.
Dolan hilft Daniel dabei, die vielen Kränkungen und Rückschläge der letzten Jahre einmal durchzufühlen. All die unterdrückten Gefühle, die müssen jetzt raus. Die müssen einmal anständig zu Ende gefühlt werden.
Und Dolan hat mir auf der einen Seite eben den Raum gegeben, dass ich das durchfühlen konnte, dass ich mir Gehör verschaffen konnte auf meine Themen. Aber er hat auf der anderen Seite auch immer dafür gesorgt, dass ich wieder gezwungen bin, mir konstruktive Gedanken zu machen.
In dieser Phase, der war sehr destruktiv. Er sagte mir so, und so, ich habe nicht die Stimme wie da und da und da und da. Und ich so, nein, aber du hast deine Stimme. Mhm. Und so, und das, zurückzukommen zu das und nicht dich selber mit einer bestimmten Person sich zu vergleichen. Du hast deinen Sound, du hast deine Stimme.
Es gibt nur einen Daniel Hilpert auf dieser Welt. Diese Stimme muss Daniel wiederfinden. Und Bowen hat auch schon eine Idee, wie. Tag 3 in Bad Saro. Daniel schleppt Gitarre und Verstärker zu einem kleinen Plateau am Scharmützelsee. Es ist ein lauer Sommerabend. Die Gäste werden jeden Moment eintreffen. Eine gute Freundin von Dolan feiert Geburtstag. Und musikalisch unterhalten werden sie dabei von Daniel Hilpert.
Also ich habe echt mit mir gerungen und überlegt, ob ich das schaffe oder ob ich beim Singen plötzlich anfange zu heulen oder so. Und dachte, scheißegal, wenn mir das passiert, dann passiert's. Ich springe da jetzt einfach mal rein, ich vertraue Dolan. Ich weiß, Dolan ist da, er passt auf mich auf. Wenn's nach hinten losgeht, bin ich nicht alleine.
Weil das ist unser Leben. Und er wollte so weglaufen von alles und so. Und ich kenne das. Und ich weiß, Musik gibt uns Energie. Der Kacke wird nicht weggehen, aber in dem Moment können wir das wegmachen und gibt uns ein bisschen mehr Kraft.
Und als ich da so aufgebaut habe, habe ich einfach vergessen, dass es mir scheiße geht eigentlich, sondern habe mich einfach ganz professionell, wie es ja die Jahre zuvor gewohnt war, einfach erstmal gemacht, dass es gut klingt, mich auf etwas fokussiert, was mich davon ablenkt, wie es mir eigentlich geht. So, und das hat mir schon auch geholfen. Dieses Aktivsein ist extrem wichtig, wenn man depressiv ist. Wenn du nicht aktiv wirst, dann ist das wie so ein Selbstläufer, dann wird es immer schlimmer. So, und ich war gezwungen, aktiv zu sein, meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten auszuspielen. Und das hat quasi dafür gesorgt, dass ich wieder so eine Art Endorphinausschüttung überhaupt hatte im Körper. Dann habe ich gemerkt, da sind auch noch andere Gäste gewesen, die gar nicht zur Geburtstagsgesellschaft standen. Und auf einmal gab es dann so eine Resonanz und auf einmal war dann so ein magischer Moment, wo dann alle getanzt haben, mitgesungen. Und das hat mich halt wieder daran erinnert, dass egal wie groß die Bühnen sind, um diese Momente geht's, dass du eine Resonanz hast mit den Leuten, dass du eine Einheit bildest. Und ich glaube, ich war durch diese Depression so geöffnet im Herzen. Und in dem Moment war ich zu 100% ich. Ihr seid die ganze Zeit bei mir. Ich krieg euch nicht aus meinem Kopf. Ich habe natürlich auch Songs von mir selbst gesungen. Es war auch ganz eigenartig. Ich habe die Jahre zuvor immer gesungen und es hat gar nichts mit mir ausgelöst mehr, weil ich die so viele Jahre gesungen habe. Und plötzlich auf einmal interpretierst du deine eigenen Songs komplett neu und die lösen wieder ein komplett neues Gefühl in dir aus. Und da war ich auch erstmal total überwältigt davon, weil man singt plötzlich wieder zu sich selbst. Da kamen auf einmal Töne raus, die ich so nie hätte singen können unter anderen Umständen. Ne? Da ist auch eine Träne geflossen, meine Stimme war brüchig, ich habe die Songs nicht gut gesungen. Aber die Leute haben gemerkt, ich mache denen nichts vor.
Das war so schön, Daniel in seinem Element wieder zu sehen und wieder in seinem Element zu schwimmen. Die Musik war ehrlich und an diesem Abend hat er viele neue Fans bekommen.
Das muss ein sehr magischer Moment gewesen sein. In den Tagen nach dem Gig gehen Daniel und Dolan viel spazieren. Sie baden im See, quatschen, lachen oder schweigen auch mal. Daniel hat endlich wieder Lust, Musik zu machen. Die beiden probieren Ideen aus, jammen, geben gemeinsam kleinere Konzerte in Bad Saro und Umgebung. Zwischendrin geht Daniel immer wieder mal kurz zurück nach Berlin. Seine Freundin ist schließlich dort und seine Familie. Doch er merkt, Berlin ist für ihn ein einziger Triggerpark.
Es reichte aus, wenn ich alleine durch die Straße gelaufen bin, wo wir 10 Jahre zuvor noch einen Proberaum hatten. Egal, ob ich durch einen Park gelaufen bin, es gab immer irgendwas, was einen gewissen Schmerz in mir hervorgerufen hat. Und mit diesem Schmerz wollte ich nicht mehr arbeiten, weil dieser Schmerz in mir immer eine große Destruktivität hervorgerufen hat.
Nach mehreren Wochen in Bad Saro an der Seite von Dolan ist Daniel an einem Punkt angelangt, an dem er ganz klar sieht, was er jetzt braucht und was gut für ihn ist. Daniel beschließt, Berlin endgültig den Rücken zuzukehren. Im Herbst 2022 zieht er aus der gemeinsamen Wohnung mit seiner Freundin aus. Seine neue Wohnung ist in Bad Saro. Er hat das Gefühl, dass es auch für seine Beziehung besser ist, wenn sie erstmal getrennt wohnen. In Bad Saro kann er wieder zu sich selbst finden. Und heute, über 4 Jahre später? Von außen betrachtet sieht Daniels Leben heute gar nicht so groß anders aus als vorher. Er produziert nach wie vor Musik, mischt Ton ab für Filme und Serien, arbeitet als Gitarrist, verfolgt seine Solokarriere und hat sogar wieder eine Coverband. Aber seit Dolan ihn in seiner Depression mit zu sich nach Hause genommen hat, ist einiges in Daniels Mindset passiert.
Es gibt immer, ob jetzt im Privaten oder auch im Beruflichen, immer wieder Situationen, die mich auch runterziehen und an meiner Motivation nagen. Ich habe, glaube ich, einfach nur gelernt, anders jetzt damit umzugehen, mich nicht mehr davon so einnehmen zu lassen. Ich lebe das aus, manchmal einen Tag, manchmal zwei Tage, aber ich weiß mittlerweile, was mich wieder zurück in meine Kraft bringt, ist einfach zu machen.
Daniel weiß, Rückschläge können jederzeit passieren, aber sie sind für ihn nicht länger das Gegenteil von Erfolg. Sie sind Teil des Erfolgs. Sie gehören dazu. Entscheidend ist, den Mut zu haben, danach wieder aufzustehen. Und wie das geht, das weiß Daniel jetzt. Die Krise hat Daniel aber noch mehr gelehrt.
Ich habe halt einfach für mich gemerkt, im Kern ging es mir immer ums Musikmachen. Und der Erfolg mit der Musik ist Mittel zum Zweck, um irgendwie dein Leben zu bestreiten. Wie gut sie mich am Ende ernährt, ist dann schon fast nebensächlich. Hauptsache, sie ernährt mich in irgendeiner Form.
Manchmal vergessen wir, warum wir mit einer Sache angefangen haben, was uns ursprünglich daran begeistert hat. Dem 9-jährigen Daniel, der nach der Schule mit seinen Mitschülern wild auf die Tasten gehauen und teuer auf ungeheuer gereimt hat, ging es nicht darum, irgendwann ein erfolgreicher Popstar zu werden. Er hatte einfach einen Wahnsinn Spaß am Musikmachen, am liebsten den ganzen Tag. Und genau dahin ist Daniel nach seinem Tiefpunkt heute wieder zurückgekommen. Er kann von seiner Musik leben, was die wenigsten Musiker können. Schon das ist ein großer Erfolg und dafür ist er dankbar. Natürlich wäre ein Konzert vor 17.000 Menschen wie damals in der Wuhlheide mit seiner Band Inblush nach wie vor toll, sagt Daniel. Aber kleineren Konzerten kann er heute genauso viel abgewinnen.
Wenn ich merke, dass man wirklich einen einzigartigen Moment kreiert hat mit den Menschen, und das kann dir auf einer Gartenparty passieren, das kann dir auf einem großen Konzert passieren. Bevor ich hier nach Bad Soro gezogen bin, die Konzerte, das hat für mich immer ausgelöst, so ein Schaudern mehr oder weniger, mich zu motivieren, irgendwie abends zu lächeln, obwohl mir gar nicht danach war. Oder man ist auch vielleicht mit einem privaten Konflikt auf die Bühne gegangen. Und Dolan hat mir durch die Phase hier in Bad Soro quasi erstmal wieder einen konfliktfreien Raum kreiert. Auf einmal hatte ich auf der Bühne wieder diese Connecte zur Musik und dieser heilige Raum war jetzt wieder gefüllt mit einer positiven Energie, nicht mehr mit dieser destruktiven Energie. Und dieses Grundgefühl, diese Liebe zur Musik und zum Musikmachen ist erst hier in Bad Soro wieder gewachsen.
Das war Mein Mensch. Heute Daniel und der große Preis. Autorin dieser Folge Henrike Möller. Wenn ihr auch die anderen Folgen von Mein Mensch hören wollt, die ganze Staffel gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, der eurem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat? Jemand, der euch in einer harten Zeit Mut und Stärke gegeben hat oder diesen einen Satz gesagt hat, der euch die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Und nächste Woche lernt ihr Florian kennen. Es geht um Rausch, Sucht und Drogenmissbrauch. Und natürlich um den Menschen, ohne den Florian heute wahrscheinlich nicht mehr leben würde. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hinter großartigen Songs stecken ganz oft auch großartige Alben.
Und hinter großartigen Alben stecken noch mehr großartige Geschichten.
Und genau die erzählen wir Ihnen.
Hey, wir sind die Musikredaktion von SWR1 und wir nehmen uns jede Woche einen Meilenstein der Pop- und Rockgeschichte vor und blicken hinter die Kulissen.
Wie ist das Album entstanden? Was macht die Platte so besonders? Und warum hat es die Musikwelt für immer verändert?
Mit diesem Podcast können Sie die besten Alben aller Zeiten nochmal ganz neu entdecken.
Die SWR1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Jeden Montag eine neue Folge.